Ja, also nicht nur bei diesem Seminar, was nächste Woche beginnt, am 24. September, sondern auch heute in diesem Gottesdienst soll es darum gehen, herauszufinden, was so mein Element sein kann, für das Gott mich geschaffen hat und ausgerüstet hat, wo er mich haben möchte. Wir betrachten heute mal, wie Paulus einen Mitarbeiter für eine ganz bestimmte Aufgabe sucht und nach welchen Kriterien er dabei vorgeht. Der Hintergrund ist folgender, die schon einige Gottesdienste dabei waren, die wissen das bereits. Paulus hat eine große Geldsammelaktion angelegt, weil er festgestellt hat, die Gemeinde in Jerusalem, die hat richtig große finanzielle Not. Durch verschiedene Umstände ging es den Christen in Jerusalem richtig schlecht. Und das hat Paulus zum Anlass genommen, die anderen Gemeinden, die er bereist hat, die er zum Teil selber gegründet hat, andere, wo er in bestehende Gründungsinitiativen eingestiegen ist, die aufzufordern, die zu ermutigen, Geld zusammenzulegen, um dieser armen Gemeinde in Jerusalem unter die Arme zu greifen, die zu unterstützen. Das war der Hintergrund. Und jetzt braucht natürlich Paulus, um das Geld von A nach B zu bringen, also von Korinth nach Jerusalem, einen Geldtransporter. Irgendjemand muss das ja überbringen. Das geht nicht alles per IBAN und BIC-Überweisung, ja, von einer Bank zur anderen, bargeldlos nach Möglichkeit, sondern das musste also in Koffer gepackt werden, in Rucksäcke oder auf Kamele oder Esel verladen werden, keine Ahnung. Aber es war eine ziemliche Herausforderung. Und jetzt sucht Paulus für diese spezielle Aufgabe einen Mitarbeiter, oder immer drei Mitarbeiter hat er gesucht, die dafür geeignet sind. Wenn heute eine Firma für Geld- und Werttransporte Mitarbeiter sucht, dann liest man folgende Ausschreibung. Also ist das wirklich, das kann man wirklich so lesen. Da sagen die zum Beispiel, die Einleitung finde ich schon mal richtig gut, spezialisiert auf den stetig wachsenden Wirtschaftszweig private Sicherheit, suchen wir Mitarbeiter für Geld- und Werttransport. Ihre Aufgaben sind: Als Fahrer und Begleiter sind Sie verantwortlich für die termingerechte, verantwortungsbewusste, sichere und unversehrte Durchführung von Geld- und Werttransporten. Für die zuverlässige und zeitgenaue Übernahme und Übergabe der Gelder und Wertgegenstände. Was für ein Satz, ja? Und außerdem zuständig für die Kontrolle von Alarmeinrichtungen und Schließsystemen am gepanzerten Transportfahrzeug. Wir erwarten von Ihnen Sachkunde nach Paragraph 34. Wir erwarten Waffensachkunde. Wir erwarten Führerschein Klasse 3 bzw. B und C1. Eintragsfreies polizeiliches Führungszeugnis. Keine negativen Einträge bei der Schufa. Ein technisches Verständnis. Gute PC-Kenntnisse. Erfahrung in Sicherheitsdienstleistungen, körperliche und geistige Fitness und bezahlen Ihnen dafür nach Tarif 8,20 Euro pro Stunde. Also so kann man so eine Stellenausschreibung mal lesen und dann überlegen, ob das auf einen zutrifft. Also wir merken, es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Nun, Paulus hat auch eine Stellenausschreibung, so ungefähr halt, veröffentlicht und wir werden gleich merken, auf PC-Kenntnisse hat er keinen Wert gelegt. Er schreibt es bei ihm folgendermaßen, 2. Korinther Kapitel 8, 16 bis 24. Wenn Sie es gerne mitlesen wollen, können Sie es hier vorne tun an der Leinwand oder dann auch in englischer Sprache auf den Infoblättern, die auf die Plätze verteilt worden sind. 2. Korinther Kapitel 8, 16 bis 24. Paulus auf der Suche nach einem Geldtransporter. Es liest sich bei ihm folgendermaßen. Er sagt, ich bin Gott dankbar, dass er Titus dieselbe Begeisterung für euch gegeben hat, wie auch ich sie empfinde. Er ging mit Freude auf unsere Bitte ein, euch erneut zu besuchen. Eigentlich hatte er selbst den Wunsch, zu euch zu kommen und euch wiederzusehen. Wir schicken noch einen anderen Bruder mit Titus. Er wird in allen Gemeinden als Prediger von Gottes Botschaft sehr gelobt. Die Gemeinden haben ihn beauftragt, uns zu begleiten, wenn wir das gesammelte Geld nach Jerusalem bringen. Eine Aufgabe, die Gott ehrt und unsere Hilfsbereitschaft erkennen lässt. Indem wir zusammenreisen, schützen wir uns gleichzeitig vor jedem Verdacht, denn wir wollen auf keinen Fall, dass irgendjemand etwas daran auszusetzen hat, wie wir dieses großzügige Geschenk überbringen. Wir achten darauf, dass alles in der rechten Weise geschieht, und zwar sowohl vor dem Herrn als auch in den Augen der anderen. Mit ihnen schicken wir noch einen weiteren Bruder, der gründlich geprüft wurde und sich in vielen Situationen ausgezeichnet hat. Seine Begeisterung für diesen Auftrag ist jetzt noch größer, weil er großes Vertrauen zu euch hat. Wenn jemand Fragen über Titus stellt, dann sagt, dass er mein Mitarbeiter ist und mit mir zusammenarbeitet, um euch zu helfen. Die genannten Brüder sind Gesandte der Gemeinden und ehren Christus mit ihrem Leben. Begegnet ihm liebevoll und beweist allen Gemeinden, dass wir euch zu Recht so gelobt haben. Soweit Paulus auf seiner Suche nach einem Geldtransport, um diese Gaben von Korinth und nach Jerusalem zu bringen. Da geht es also zunächst einmal in diesem ganzen Abschnitt nur darum, wie die Spendengelder recht transportiert werden sollen. Aber ich bin überzeugt, dass es, wenn wir diesen Text lesen, heute nicht nur um unseren Gemeindekassierer geht, der in treuer und zuverlässiger Weise jede Woche das Geld, die Kollekte, zur Sparkasse transportiert. Ich glaube nicht, dass es nur für Kassierer geschrieben ist, was Paulus hier notiert hat, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle daraus wichtige Lektionen kennenlernen können für unsere persönliche Mitarbeit, ganz allgemein, egal an welchen Platz ich nun gestellt bin. Es spielt, denke ich, in meiner Mitarbeit, in meiner Einstellung keine Rolle, ob ich jetzt für Geld verantwortlich bin oder für die Jungschar. Die Prinzipien sind dieselben. Es geht natürlich darum, gerade bei finanziellen Dingen, dass wir mit größtmöglicher Transparenz hier vorgehen und einer maximalen Eindeutigkeit, um gerade in finanziellen Angelegenheiten nicht ins Gerede zu kommen. Aber letztlich ist jede einzelne Aufgabe, die in einer Gemeinde wahrgenommen wird, wichtig, von Bedeutung. Wir schauen uns das mal näher an, welche grundlegenden Prinzipien Paulus hier notiert hat. Zunächst einmal geht es um die Freiwilligkeit. Das hebt Paulus den Korinthern gegenüber bei dem Titus sehr lobend hervor, dass Titus hier freiwillig zu ihnen nach Korinth reisen möchte. Es ist ihm ein inneres persönliches Bedürfnis, diese Spende abzuholen und bei den Empfängern in Jerusalem dann auch zuverlässig abzugeben. Paulus bittet ihn zwar darum und beauftragt ihn auch, aber wir merken, indem wie er es formuliert hat, dass die Initiative zunächst mal von Titus selber ausging. Er war persönlich davon berührt, das zu tun. Es war seine eigene Entscheidung, diesen Auftrag dann auch entsprechend auf sich zu nehmen. Freiwillig hat er das getan. Und bis heute, 2000 Jahre später, lebt eine Gemeinde an allen Stellen ihrer Gemeindearbeit letztlich von dem freiwilligen Engagement der Mitarbeiter. Von Mitarbeitern, die sagen, jawohl, ich tue das gern. Freiwillig, ohne dass man da mich jetzt groß dafür erstmal erwärmen muss oder dann verpflichten muss. Und auch in unserer Gemeinde ist es nichts anderes. So viele freiwillige Mitarbeiter. Und ich begegne diesem Engagement mit wirklich größtem Respekt und mit großer Hochachtung. Immer mal wieder nehme ich mir unser Gemeindeorganigramm vor, wenn man es aktualisieren muss oder einfach auch mal die einzelnen Dienste der Gemeinde mal so auf einen Blick vor mir zu haben. Und es erfüllt mich jedes Mal mit größter Dankbarkeit. Das sind so viele Aufgaben, dass man die gar nicht mal lesen kann. Wenn man die mal zusammenzählen würde, kommt man auf 90 verschiedene Aufgaben. Und die sind noch gebündelt. Da ist zum Beispiel Connection und VIP-Abende nur als ein einziger Zweig zu lesen. Und wer Connection kennt, der weiß, das sind ja 20 Leute oder noch mehr ehrenamtlich engagiert. Also so viele unterschiedliche Aufgaben und Dienste werden in der Gemeinde von ehrenamtlichen Leuten wahrgenommen. Und die alle tragen dazu bei, dass Gott mit unserer Gemeinde an den unterschiedlichsten Plätzen, dass es Gott erreichen kann, dass er sein Ziel verfolgt, dass Menschen gerettet werden und seine Ehre durch unsere Gemeindearbeit vergrößert wird.
Oder viele nehmen den Gebetsbrief als konkreten Anlass, um für die Mitarbeiter der unterschiedlichen Gruppen zu beten und zuallererst mal zu danken, dass wir so viele Leute haben. Und ich staune darüber, was für ein riesiges Potenzial von Menschen, die hier in der Gemeinde mit den unterschiedlichen Bereichen ihren Platz gefunden haben. Ihr Element, um sich als Pinguine mit einem Liter Sprit 2000 Kilometer weit zu bewegen, so ungefähr. Ich finde es faszinierend, dieses Engagement zu sehen. Und ich möchte einfach an dieser Stelle hier auch mal von hier vorne da meine riesige Hochachtung und meine tiefe Dankbarkeit euch allen gegenüber zum Ausdruck bringen. Es ist einfach genial. Es ist ein riesiges Geschenk für unsere Gemeinde. Und unsere Gemeinde kann sich glücklich schätzen über so viele Leute, die hier für Gott am Werk sind und ihr Element gefunden haben. Vielen, vielen Dank dafür. Manchmal werde ich aber auch etwas nachdenklich, wenn ich mir vor Augen führe, dass wir manche Aufgaben in der Gemeinde haben, die wir schon seit, manche sogar seit Jahren, einfach nicht besetzen können. Jesus lehrt uns selber, um Mitarbeiter zu beten. Er sagt, die Ernte ist groß, wir haben Geschäft ohne Ende. Betet dafür, dass Gott selber Arbeiter schickt, um diese Ernte einzuholen. Das tun wir. Und schon an vielen Stellen haben wir gemerkt, wie Gott auf unsere Gebete geantwortet hat. Und auf einmal kommt jemand und sagt, hey, wo könnt ihr mich gebrauchen? Ich stehe zur Verfügung. Sagt mir einfach, wo ein Platz sein könnte. Ich probiere das mal aus. Wir sind dankbar dafür. Immer wieder merken wir auch mal, dass sich Christen aber schwer damit tun, ebenfalls ihre Begabungen einzubringen. Manchmal ist es sehr verständlich, das sind das zeitliche Gründe oder manchmal reicht es kräftemäßig nicht. Aber manches Mal sind Gründe auch nur vorgeschoben. Es geht, also wohlgemerkt, es geht bei der Mitarbeit in der Gemeinde nicht um einen Aktionismus. Das ist bei uns in der Gemeinde nicht der Fall und das wollen wir auch nicht. Wir beten deswegen bei allem, was wir tun, permanent darum, dass Gott uns zeigt, was an Aufgaben dran ist. Das ist unser ständiges Gebetsanliegen. Und wir erleben dabei, wie Gott uns auch führt in diesen Bereichen. Es verhält sich im Leben als Christ wie mit dem Atmen. Es braucht immer beides, das Einatmen und das Ausatmen. Wer nur einatmet, also so bei dem christlichen Glauben, nur konsumiert, hat auf Dauer ein Problem. Irgendwann ist voll, ja. Wer nur einatmet, hat ein Problem. Wer dagegen nur ausatmet, also permanent nur powert, ohne von Jesus wieder was zu empfangen, lebt auf lange Sicht gesehen auch nicht gerade gesund. Es braucht beides. Das Einatmen und das Ausatmen, das Geben und das Nehmen, das von Gott Empfangen an Motivation, an Stärkung, an Wegweisung, aber auch das Einsetzen von dem, was Gott mir an Potenzial geschenkt hat, in einer gesunden Ausgewogenheit. Darf ich das mal ganz persönlich fragen? Ich möchte jetzt auch nicht respektlos sein, aber ich möchte es trotzdem mal so versuchen, mit dem nötigen Respekt so auszudrücken. Hast du ganz persönlich schon diesen Platz gefunden, an dem bei dir Einatmen und Ausatmen in einer gesunden Weise praktiziert wird? Dein Element, wo du als Pinguin wirklich dafür geschaffen worden bist und die nötige Ausrüstung bekommen hast. Hast du den Platz gefunden, um das, was Gott dir an Begabungen gegeben hat, freiwillig wieder für ihn einzusetzen? Wir können da gern darüber ins Gespräch kommen. Ich bin da wirklich sehr, sehr offen dafür. Sprich mich oder Rob, George, unseren Diakon für Mitarbeiterbegleitung und Mentoring ganz ungeniert an. Wir sind da wirklich sehr offen, dieses Gespräch zu führen und wir üben auch keinen Druck aus. Aber wir möchten helfen, dass es mit dem Atmen klappt, mit dem Einatmen und Ausatmen. Obwohl wir auch wissen, dass manchmal die richtige Atemtechnik auch etwas überbewertet werden kann, wie die nächste Folie zeigt. Okay, also ein Elefant wird bei uns nicht auf die Zweige gesetzt werden. Aber gut, wir finden für jeden sein Element, Atemtechnik hin oder her. Wir gucken da gemeinsam miteinander. Die zweite Eigenschaft, die Paulus dem Titus gegenüber hervorhebt und bemerkt, das ist seine hohe Motivation. Paulus verwendet hier das Wort Eifer. Mit Eifer hat sich dieser Titus eingesetzt. Dieser Begriff kann mit einer ganzen Breite an verschiedenen Bedeutungen wiedergegeben werden. Hier unsere Übertragung, welche war das eigentlich? Das war die Übertragung Neues Leben, die schreibt hier von Begeisterung. Das trifft wirklich zu. Aber noch andere Worte, zum Beispiel Eile, Lust, eifriges Verlangen, Zuneigung, Aufmerksamkeit, Beachtung, Mühe, Sorgfalt, Fleiß, Anstrengung, Ernsthaftigkeit und noch ein paar mehr. Also das ist ein richtig breites Wort, was wir hier vor uns haben. Da hat also Paulus festgestellt, hier hat der Titus richtig Gefallen an dem, was er tut. Er bringt sich mit ganzem Herzen ein, weil er eine innere Verbundenheit spürt. Mit vollem Eifer investiert sich Titus und merkt dabei kaum, wie die Zeit verstreicht. So hingegeben ist er in dieser Aufgabe. Es ist einfach sein Ding hier. Da muss er nicht erst 5-mal erinnert werden, irgendwas zu tun oder permanent ermutigt werden, doch mal endlich anzufangen. Der bringt schon in diese Aufgabe hinein eine hohe Motivation mit. Er ist begeistert dabei. Und in den doch nun schon vielen Jahren, die ich hauptberuflich Gemeindearbeit betreibe, habe ich immer wieder festgestellt, dass die Mitarbeiter über eine längere Periode hinweg hoch motiviert bleiben und selbst bei Schwierigkeiten oder Rückschlägen nicht abspringen, solche sind, bei denen drei Aspekte zusammenkommen. Das hilft ihnen tatsächlich, auf Dauer gesehen richtig dran zu bleiben, eine hohe Motivation zu bewahren. Drei Aspekte. Das erste, dass hier die persönlichen Interessen und Neigungen berücksichtigt werden. Was ihnen selber wichtig ist schon. Das zweite, dass ihre Begabungen dabei berücksichtigt werden. Also die an den Stellen eingesetzt werden, wo sie stark sind. Und zum dritten, dass ihre Stärken im Persönlichkeitsstil berücksichtigt werden. Wenn diese drei Punkte zusammenlaufen, dann können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, die halten eine lange Wegstrecke wirklich durch. Und das versuchen wir auch in unserer Gemeindearbeit konsequent zu berücksichtigen. Zum Beispiel eben in diesem Seminar, das wir beworben haben, was in der nächsten Woche am 24. September auch dann beginnen wird. Da werden wir über 4 Dienstage hinweg genau diese drei Aspekte herausarbeiten. Da gibt es ein Arbeitsbuch, was wir zur Verfügung haben als Grundlage, um herauszuarbeiten, wo liegen denn eure ganz persönlichen Interessen, eure Neigungen. Und da darf am Anfang mal ganz offen fantasiert werden, darf geträumt werden, überlegen, auch ganz ernsthaft beten wir dafür, dass Gott euch die Klarheit darüber schenkt, was er euch aufs Herz gelegt hat. Ist es zum Beispiel eine bestimmte Personengruppe oder ein besonderes Anliegen oder ein Thema? Und dann merken wir, wenn wir zusammentragen hier in dieser ziemlich offenen Gruppe, die einen werden von Kindern richtig angesprochen. Denen liegen Kinder so auf dem Herzen. Bei anderen sind es mehr die Größeren, die Jugendlichen, die ihnen so wichtig sind, eben in dieser Phase, wo so viele Entscheidungen getroffen werden. Bei Dritten dagegen sind es die Themen Technik. Hat mit Menschen jetzt gar nicht viel zu tun, ja? Aber die schrauben einfach gern. Am Mischpult oder an Steckdose, völlig egal. Ja? Andere, die springen auf das Thema Musik unwahrscheinlich an. Oder lebendige Gottesdienste. Oder kranke Menschen. Es gibt hier überhaupt keine Beschränkung. Denn ganz persönlich arbeiten wir bei jedem heraus, wo eure persönlichen Neigungen und Interessensgebiete liegen. Das ist gut, das ist richtig. Und wir gehen davon aus, dass Gott euch da auch was ins Herz gelegt hat. Zum Zweiten arbeiten wir gemeinsam heraus, wo eure Begabungen liegen, also die geistlichen Gaben oder Gnadengaben, wie sie Paulus formuliert im 1. Korinther Kapitel 12 und in Römer Kapitel 12. Da wird uns in der Bibel ja eine ganze Anzahl von diesen verschiedenen Begabungen aufgelistet und aufgeführt und dabei auch erläutert. Und all diese Gaben können auch in einer Gemeinde zum Einsatz kommen. Wir gehen das in diesem Seminar absolut sachlich an. Wir nehmen ganz nüchtern einen Fragebogen uns vor, den wir selber ausfüllen, was wir schon für Erfahrungen machen konnten. Aber es gibt auch Fragebögen, die wir an andere Menschen weitergeben, die uns persönlich gut kennen und uns auch wohlgesinnt sind, dass die jetzt ihre Beobachtungen ankreuzen können. Denn es ist so, manche Begabungen, die kann eigentlich nur ich selber wissen. Ja, mein Spendenverhalten, wenn es um die Begabung zu geben geht, das wissen nicht viele. Ja, das weiß unser Gemeindekassierer, das weiß meine Frau und ich. Aber andere Begabungen, das können andere besser beurteilen. Zum Beispiel die Begabung zu lehren. Da finde ich es viel wichtiger, die Schüler zu fragen, wie den Lehrer. Also finde ich es mal so. Die Schüler sehen das wahrscheinlich genauso, ja? Also es gibt manche Begabungen, die ich besser beurteilen kann und andere können andere beurteilen. Und beides tun wir. Eine eigene Auswertung und die Auswertung von anderen. Und zum Dritten schließlich erarbeiten wir gemeinsam die Stärken im Persönlichkeitsstil. Und da merken wir auch, wie unterschiedlich die Leute sind. Die einen sind eher introvertiert, andere dagegen extravertiert. Die einen können besser Projekte bearbeiten. Die haben sich eine Aufgabe und die verfolgen die auch und können vielleicht auch besser Pläne erstellen. Andere dagegen sind lieber mit Menschen zusammen, personenorientiert. Die kümmern sich gerne um andere, hören lieber zu und pflegen Gemeinschaft. Und da gibt es noch allerhand Mischformen. Wir kriegen das alles miteinander auch gut auf die Reihe. Ja? Alle drei Aspekte zusammengenommen. Also da kommen diese drei Puzzleteile, die im Leben von jedem einzelnen Menschen drin liegen. Die kommen auf einmal zusammen. Die werden zusammengefügt und wir merken, das gibt ein Bild. Das macht Sinn. Da hat sich Gott wirklich was Hervorragendes dabei gedacht. Er als der Schöpfer, er als der Erretter und er als der Heilige Geist, der die Gaben verteilt. Er hat sich was Geniales dabei gedacht, als er euch so ausgestattet hat. Und in der Gemeinde möchten wir nun, dass diese drei Sachen zusammengenommen einfließen können in die Mitarbeit. Diesen ganzen Prozess begleiten wir nun im Gebet. Dass Gott selber das ganz persönlich herauskristallisieren wird, wo er euch haben möchte. Da reden wir ganz offen darüber und schauen uns mehrere Möglichkeiten an. Es gibt so viele, 90 verschiedene Dienste in der Gemeindearbeit. Und so möchten wir mit diesem Prozess beitragen, dass hier in der Gemeinde jeder sein Plätzchen finden kann, sein Element, um das Potenzial, das Gott euch gegeben hat, verantwortungsvoll und motiviert einzusetzen. Eine tolle Gelegenheit, wenn Leute in der Gemeinde gerne mitarbeiten möchten und Klarheit haben wollen, meldet euch an. Andere möchten lieber eine Veränderung vornehmen in ihrer Mitarbeit. Auch das ist eine gute Möglichkeit. Einfach heute noch die Gelegenheit wahrnehmen, im Laufe des Tages sich bei unserem Diakon Rob George dann anzumelden. Oder kommt auf mich zu, das ist auch egal. Ich schicke es ihm dann auch weiter. Kein Thema, ja. Aber wir finden es wichtig, dass es hier zusammenläuft, weil die hohe Motivation tatsächlich auch an dieser Stelle deutlich Vorschub bekommt. Das dritte Kennzeichen, das Paulus für den Geldtransport hier bemerkt hat, was ihm wichtig ist, und das ist mir auch aufgefallen, dass Paulus für diesen speziellen Dienst der Geldübermittlung ein Team von Leuten zusammenstellt. Er nimmt nicht allein den Titus und sagt, Titus, da ist dein Job, jetzt mach mal, sondern er sucht noch zwei Kollegen, die jetzt mit dem Titus gemeinsam diesen Geldbetrag auf die Reise bringen, dass er in Jerusalem ankommt. Das hat sicher erst einmal damit zu tun, dass die Spender in Korinth zum Beispiel nicht befürchten müssen, dass da einer allein mit dem Geld durchbrennt. Ja, oder sich an diesem Opfer persönlich bedient, um irgendwas sich selber Privates kaufen zu können. Und da ist ein Team natürlich schon deutlich vertrauenserweckender. Aber es steckt noch mehr dahinter. Denn diese drei können jetzt miteinander so als Dienstgemeinschaft eben Gemeinschaft pflegen. Hier können sie sich auf dem Weg austauschen. Die können darüber reden, wie es ihnen geht, füreinander beten, einander ermutigen. Die können Krisen besprechen miteinander. Die können Fragen über Gott und die Welt austauschen, gemeinsam Antworten suchen und Lösungen finden. Schon Jesus hat seine Leute im Team losgeschickt. Und so möchten wir auch hier in unserer Gemeinde darauf hinwirken, dass wir, und das ist auch in aller Regel schon der Fall, dass wir als Menschen im Team, in Teams arbeiten. Denn die können sich viel besser ergänzen und sich gegenseitig unterstützen bei ihren Aufgaben. In den Kindergottesdienstgruppen sind Teams zusammengestellt, genauso auch in der Jungschar, in der Jugend oder im Lobpreis, dem Besuchsdienst, bei den Themenfrühstücken oder Seniorentreffen. Selbst die Ältesten und Diakone arbeiten mit den Pastoren im Team, gabenorientiert, dass jeder hier in diesem Team seine Begabung stärker einsetzen kann und ausgeglichen wird, da wo er seine Schwächen hat. So achten wir auch darauf, jetzt in unserer Gemeindeleitung zum Beispiel, dass nicht zuerst das Amt, sondern die Begabung ausschlaggebend ist, um eine Aufgabe wahrzunehmen. Einfach, weil keiner in allem gleich gut ist und jeder Stärken und auch Begabungen hat, aber auch Grenzen und Bereiche, wo er keine Begabungen hat. Und im Miteinander kann nun die größtmögliche Ergänzung stattfinden. Und so braucht nun auch keiner, der jetzt frisch in die Aufgabe einsteigt, irgendwie Angst zu haben, dass er jetzt auf sich allein gestellt wäre. Sondern gemeinsam in einem Team bewältigen wir miteinander diese Aufgaben. Das Vierte. Hier erinnert uns Paulus daran, dass dieser Dienst, dass das Geld transportiert wird von Korinth nach Jerusalem, unter Beobachtung steht von der Öffentlichkeit. Leute schauen also genau drauf, was mit diesen gesammelten Geldern nun genau abläuft. Und auch das ist in einer Gemeinde nicht nur auf die Finanzen zu beziehen, sondern generell. Die Öffentlichkeit schaut zu bei dem, was die Christen tun. Wenn alles ordentlich läuft, dann verteilen sie in der Regel kein Lob. Aber wenn sich die Christen etwas zu Schulden kommen lassen, dann hagelt es auf einmal richtig massive Kritik, bis hin zu Leserbriefen in Zeitungen, wenn irgendwas vorgefallen ist. Und dann die Kritik geht in der Regel folgendermaßen: Schaut ihr doch mal diese Christen an. Die Öffentlichkeit nimmt daran Anteil, und zwar sehr, sehr kritisch. Das war schon zu allen Zeiten so, ist aber in den letzten Jahren noch einmal ziemlich sensibler geworden. Gerade wenn es um sexuellen Missbrauch geht oder Veruntreuung von Spendengeldern, da ist es äußerst wichtig, erst gar keinen Verdacht oder Misstrauen aufkommen zu lassen, sondern für größtmögliche Transparenz zu sorgen. Da hat zum Beispiel unser Bund im Bereich der Jugendarbeit für die Mitarbeiter eine Selbstverpflichtung eingeführt, eben gerade um diesen Thema sexuellen Missbrauch durch größte Transparenz, um das zu unterbinden. Und mit vielen Gemeindeangeboten oder Kindergruppen oder im Connection oder unseren Gottesdiensten stehen wir in Kandern einfach in der Öffentlichkeit. Und das ist ja auch durchaus so gewollt. Denn wir möchten ja über diese Angebote darüber Jesus bekannt machen in unserer Bevölkerung. Die sollen doch lesen können und sehen können, wie es bei uns zugeht, um Jesus zu finden, der hier in unserer Mitte am Wirken ist. Er ist doch unser Herr und wir haben da auch überhaupt nichts zu verstecken. Wenn wir diesen Aspekt der Öffentlichkeit, der Beobachtung im Hinterkopf haben, ist es gut, auch bei ganz konkreten Fragestellungen darauf auch zu achten. Paulus jedenfalls war es wichtig, daran zu erinnern, dass das unter der Beobachtung der Bevölkerung steht, was er hier an dem Geld übermittelt. Und der letzte Punkt schließlich, der fünfte, kommt zwar zum Schluss, aber nicht als unbedeutendes, sondern wahrscheinlich sogar als allerentscheidendes und wesentliches Kriterium, was Paulus hier aufführt, nämlich, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben immer zu Gottes Ehre tun. Wir stehen vor Jesus mit dem, was wir tun. Er ist es, der die Gaben verliehen hat, die Persönlichkeit dafür geschenkt hat, den Auftrag erteilt hat und vor ihm stehen wir auch in der Ausübung dieses Auftrages. Die Gemeinde gehört exklusiv Jesus. Es ist seine Gemeinde. Der Heilige Geist verteilt die Begabungen in der Gemeinde und Jesus gibt die Richtung in der Gemeindearbeit vor. Deshalb gehört ihm auch alle Ehre. Bei allem, was in der Gemeinde geschieht, ob das nun mit den Finanzen ist oder ob das Aufgaben sind, die völlig im Hintergrund sich abspielen, da gibt es keinen Unterschied, da gibt es keine Wertigkeit, dass die, die vorne stehen, ist wichtiger wären als die, die im Hintergrund stehen, überhaupt gar nicht. Alles, was in einer Gemeinde geschieht, geschieht zu Gottes Ehre. Gemeinde ist kein Platz für Leute, die sich profilieren müssen, die etwas gelten müssen, die die Macht suchen, denen es um ihre eigene Ehre und ihr Ansehen geht. Es geht um Jesus. Die Gemeinde hat ein Thema. An diesem Thema orientiert sich die gesamte Ausrichtung der Gemeindearbeit. An diesem Thema orientiert sich sämtliches Engagement von den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in dieser Gemeinde. Und dieses eine Thema ist Einnahme, der ist Programm, Jesus Christus. Er steht in der Mitte der Gemeinde. Er ist der Anfang und das Ende aller einzelnen Tätigkeiten. Es geht um ihn, den Gekreuzigten und Auferstandenen, der uns gerne dafür gewinnen möchte, dass wir freiwillig und hochmotiviert ihm zur Verfügung stehen, uns unser Element zeigen lassen, in dem er uns haben möchte, dass er mit uns das tun kann, was ihm gefällt, zu seiner Ehre. Lasst uns dafür beten. Jesus Christus, wir haben so viel Grund, dir zu danken, wenn wir an unsere Gemeinde denken. Danke für dieses riesige Geschenk, das du uns gemacht hast mit so vielen hochmotivierten und freiwilligen Mitarbeitern, die ihr Bestes geben für dich, die sich investieren und dabei die zweite Meile gehen. Jesus, vielen, vielen Dank dafür, dass du schon so oft unsere Gebete um Mitarbeiter erhört hast, auch an Punkten und in Situationen, wo es manchmal richtig schwierig ausgesehen hat. Und du hast immer weiter geholfen. Ich danke dir herzlich dafür. Und ich möchte dich darum bitten, lieber Herr, dass du uns weiterhin so begleitest in dieser großen Treue, dass jeder Einzelne seinen Platz finden kann, um in der Gemeinde auch einatmen und ausatmen, in einer ausgewogenen Weise praktizieren zu können, von dir zu empfangen und für dich auch wieder einzusetzen. Ich möchte dich bitten, da wo Mitarbeiter in der persönlichen Krise stehen, dass du ihnen darüber weghilfst, ihnen deutlich machst, was du haben möchtest, was dein Weg ist mit ihnen. Da wo Mitarbeiter auf der Suche sind nach ihrem Platz, da zeig du selber, wo es am besten möglich ist. Ich möchte dich um deinen Segen bitten für das Seminar, was jetzt ansteht, dass du ihn selber lenkst dabei und leitest, und uns in einer großen Offenheit ein gutes Miteinander schenkst. Herzlichen Dank dafür, dass du uns jetzt auch in dieser Woche begleitest, bei dem, was in dieser Woche wieder von vielen, vielen Leuten geschieht, ob es jetzt im Vordergrund steht oder im Hintergrund unserer Gemeindetätigkeiten. Jesus, lege deinen Segen darauf und hilf jedem Einzelnen bei der Bewältigung seiner Aufgabe und lass es in deinem Sinne geschehen. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.